Ja, einen wunderschönen guten Morgen und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Gary, und alle, die da mit beteiligt sind hier und an der Entscheidung mitgewirkt haben, dass ich heute hier sein darf und ganz besonders dem Herrn, der es gewirkt hat. Denn es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts, ja, was mehr Freude macht, als Zeugnis zu geben darüber, was Gott bei uns tut, in unseren Herzen, in unseren Familien, im Arbeitsbereich, in dem, was uns auch aufs Herz liegt, was an seinem vollkommenen Plan für unser Leben angelegt hat, an Interessen, an Neigungen, an Berufungen. So fällt es mir nicht so ganz leicht, vom Menschlichen her betrachtet, irgendwo jetzt zu sagen, okay, jetzt habe ich eine halbe, dreiviertel Stunde zu erzählen, ich könnte jetzt tagelang erzählen. Und habe gebetet, dass Gott mir so dass den Mund füllt, dass er wirklich das erreicht, was er sich für heute vorgenommen hat, bei jedem Einzelnen hier. Das wird geschehen. Und so fange ich mal an einem Punkt an, der ja mich, sagen wir mal, bewusst zu Jesus geführt hat, weil ich glaube, dass wir sowieso nicht zu Jesus kommen, wenn er nicht vorher schon die Hand auf uns gelegt hat und es sich vorgenommen hat, uns ihm seine Wahrheit zu erschließen, aufzuschließen. Das ist also, wenn wir so denken, naja, da haben wir uns entschieden, hat er das in Wirklichkeit ja schon längst vorbereitet. So war es also bei mir so, dass ich mal, Vorgeschichte lassen wir mal ein bisschen beiseite, also schwer krank war. Das war 2001, ich war Assistenzarzt im großen Hamburger Krankenhaus. Und ich hatte da eine Stirnhirnentzündung beidseits bekommen, die war sehr, sehr unangenehm, weil die Antibiotika, die ich nahm, nicht halfen, über Monate nicht halfen, ich immer so an die 40 Fieber hatte. Und dann ein Kollege von mir mit 34 Jahren auch noch daran gestorben war, das war das auf die Hirnhäute übergegangen, die bakterielle Infektion, und er war nach 6 Stunden tot. Und nun hatte ich Angst, dass mir das auch passiert. Ich war ja nicht, war ein bisschen älter, so 40, aber so ein Motto, das wissen die wenigsten, und ich wusste das auch nicht, dass das so schnell gehen konnte. Und wie das so ist im Krankenhaus, also man kann auch nicht immer krank machen, also eine Woche arbeiten, eine Woche zu Hause krank sein. Und nach 3-4 Monaten sagte die Heilshausen Unärztin, das mussten wir auch operativ jetzt, man spricht dann von sanieren, dass also die ganze Entzündung musste abfließen und so. Das muss also eröffnet werden, diese Stirnhöhlen. Das hatte ich selbst schon gemacht, allerdings von der anderen Seite vom Tisch, und war da nicht so heiß drauf. Und dann kam eine Bekannte und sagte, mit der sprach ich darüber und sagte, Mensch, es gibt christliche Gemeinden, dort wird für Kranke gebetet, vielleicht wäre das ja was. Also ich kenne da auch nicht so weit davon, aber da gibt es eine, ich wohne ja in Hamburg, und das war gerade eine Pfingstgemeinde in Kiel, die den Heilungsevangelisten da Billy Smith eingeladen hatte, manche kennen ihn vielleicht, und er hatte so jeden Abend da Heilungsgottesdienste gehalten. Und fahr doch da mal hin. Und was ich nicht wusste, ist, dass inzwischen sind wir so ein bisschen befreundet, dass er sich jeden Tag so das Thema des Abends im Gebet zeigen lässt, was Gott so besonders schwerpunktmäßig heilen möchte. Ich war jedenfalls überrascht, als ich da hinfuhr und das Thema des Abends Atemwegserkrankungen waren. Und dann war das so, meine frühe Freundin, jetzt hier Frau, und auch meine Eltern waren mitgefahren, so Interesse halber. Man setzte sich so zwischen die Stuhl rein, der Nachbar legte die Hand auf die Schultern, und wer was hatte, nicht? Und der saß da vorne und betete. Das war relativ unspektakulär, 1-2 Minuten. Ich habe nichts davon gemerkt, also was da nun passieren sollte. Ich habe die Predigt, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Jedenfalls bin ich dann nach Hause gefahren. Das Ding war nur, am nächsten Morgen war ich gesund. Ich hatte, also die, das war alles frei. Ja, genau, zur Ehre des Herrn, Halleluja. Und kein Fieber mehr, es war alles komplett in Ordnung. Ich zu meiner Frau, die sagte, Mensch, guck dir das mal an, also ist das so. Kann man gar nicht vorstellen, was ist denn das? So ist ja sagenhaft, ne? Und toll, ne? Klasse und so. Und Mensch, Mann, wie kann. So, und meine Frau ist auch Ärztin, mehr so eine Neurologin und Psychiatrie. So. Sie arbeitet in der Alzheimer-Forschung in Eppendorf, in der Uniklinik. Allerdings dazu, seit 6 Jahren ist sie da nicht so, weil sie die ganze Zeit im Mutterschutz oder Stillzeiterziehungsurlaub ist. Also haben wir jetzt in der Zwischenzeit 3 Kinder gekriegt. Halleluja, fantastisch, die Familie. Naja, so, und dann dachte ich, ach Mensch, das war irgendwie, also das war, ging jetzt so schnell, da fahren wir heute Abend nochmal hin, also ich hatte auch noch eine Neurodermitis und über 10 Jahre da immer so mit den Cremes und so rummachen, dass das nicht rissig ist, viele kennen das ja vielleicht auch oder vom Hörensagen. Und dann sind wir dann da wieder hin, das Thema des Abends, Hauterkrankung. Es war voll, so circa 200 Leute, denke ich, kamen da fürs Gebet dorthin an dem Abend. Ich stand irgendwo am Rand, kurz vor dem Eingang, man sah eigentlich nichts, nicht viel. Und irgendwann hatte ich nur eine Armbewegung von dem Willi, der behielt. Und von der Predigt, also man kriegte halt auch gar nichts mit und dann nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen alles weg. So, guck dir das mal. Ja, es ist wirklich fantastisch, was der Herr so tut. So, und dann dachte ich mir, naja, das ist ja total klasse, aber irgendwie, also so verstehen, da, also mit Verstehen war da auf jeden Fall ja nicht sehr viel, also wir standen da so ein bisschen davor, aber natürlich habe ich mich gefreut, dass es mir besser ging. So dachte ich, okay, um das etwas zu vereinfachen, das ganze Prozedere, ich hatte noch eine Schilddrüsenüberfunktion, und das war irgendwie... dann an dem Freitag, dann heute Abend fahren wir hin und wir haben ja auch nicht so viel Zeit, er hat nicht viel Zeit, wir wollen da auch nicht stören, vielleicht kann er vorher so kurz beten, dann kann er seinen Gottesdienst machen und ich kann wieder nach Hause fahren, wir haben ja alle was zu tun sonst. Und bin dann also zu ihm hin und habe dann also das früher nochmal gelernt, was das auf Englisch heißt und habe ihn dann gefragt, ob er das nicht kurz beten könnte. Er war dann so am Eingang, so als er kurz vor dem Gottesdienst die ganzen Besucher begrüßte. Und guckte mich an, ich weiß nicht, wer den Billy kennt, damals war er noch sehr übergewichtig, über 150, 180 Kilo, ja. So, und nahm mich in den Arm und meinte, nee, also so wird das nicht funktionieren, lachte dann. Und, dann hatte ich noch so eine Vision in dem Moment, wo er so den Arm um mich legte, dass ich mal vor vielen Hunderten und Tausenden Leuten spreche, was Gott so alles so tut, so. Das in einer Lage ist zu tun und es auch tut. Und das war so ein kurze Vision, aber hörte dann auch schnell auf. Und also das Thema des Abends war auch nicht Schilddrüse, es waren Kinder. Und da waren wir schon mal da, blieben wir also da, haben das dann irgendwie dann den Gottesdienst damit teilgenommen, die Predigt, und sind dann nach Hause gefahren, ohne davon so auch allzu viel mitzukriegen. Jedenfalls war das so, dass von dem Moment an wir nun insbesondere auch als Ärzte vor einem absoluten Rätsel standen. Also das ist, also wenn immer Heilung, wunderbar, dann wissen wir, wo wir jetzt ab jetzt dann hingehen. Wenn nicht, dann auch in Ordnung, aber mal ja, mal nein, das hat uns extrem herausgefordert. Das wollten wir verstehen, weil wir von christlicher Heilkunde auch noch nie was gehört hatten, auch vom christlichen Glauben eigentlich so das Übliche, was man so mit Taufe, Konfirmandunterricht, Konfirmation und dann vielleicht Weihnachten mal in den Gottesdienst gehen, in der evangelischen Landeskirche, aber sonst überhaupt keine Einblicke in den christlichen Glauben. Das Wort Gottes war uns komplett fern da gewesen, insbesondere weil wir auch so die letzten 10 Jahre vorher so uns mehr in der Esoterik bewegt hatten, Meditation und Yoga und was es alles so gibt. Naja, anderes Thema. So, und da haben wir also angefangen, weil wir das unbedingt verstehen wollten, zu lesen. Also im ersten so in der Bibel. Und dann Gottes Wort und dann in allem, was es sonst so gibt an Sekundärliteratur, was sich mit christlicher Heilkunde, mit Gebet für Kranke, mit Heilung durch Gebet eben befasst. Und das ist viel. Da waren wir also 1,5 Jahre beschäftigt, aber relativ schnell, und wir waren da, also jede freie Minute, das wollten wir jetzt verstehen. Ne? Also weil gerade so als Arzt, man ist so oft so hilflos und kann nichts anbieten, da könnte man doch, vielleicht haben wir hier was gefunden, was man Menschen geben kann, die kommen und vielleicht eben manchmal ja auch todkrank sind, was man denen anbieten kann und was hilft. Auf diese Weise kamen wir, wie gesagt, in Berührung mit Gottes Wort, und da fielen mir mehrere Dinge auf, es ergaben sich eigentlich mehr Fragen als Antworten, muss man sagen, und auch die Herausforderungen wurden nicht weniger, sondern eher mehr, weil da habe ich ganz merkwürdige Sachen gefunden, also so. Ich bin da so ein bisschen unbedarft rangegangen, kann man sagen, so ein bisschen naiv würde man vielleicht sagen. steht auch Werte für die Kinder, ne? Naja, also so habe ich gedacht, da steht zum Beispiel, schreibt Jesus, alle, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun und noch größere. Da dachte ich, jetzt ist alles klar, also Gottes Wort kann ja nicht wahr sein, weil alle sagen, sie sind gläubig, aber keiner macht das. Oder es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass man da, also dass von verschiedenen Glauben hier die Rede ist. Wenn ich sage, natürlich bin ich gläubiger Christ, aber das ist etwas, was nur für bestimmte Menschen vorgesehen ist oder wann sonst irgendwie. Also das ist auf jeden Fall dieser Satz, der macht mich schon ganz nervös. Alle, die an mich glauben, werden dieselben Zeichen und Wunder tun. Nicht einer, der 90 Jahre alt ist, nicht einer, der 40 Jahre gläubig ist, nicht einer, der in einer bestimmten Gemeinde ist oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Alle. Ich hatte mich gewundert, was das Wort alle wohl heißen könnte. Also offenkundig ist es einen, den es gar nicht gibt. Also in 2000 Jahren ist mir keiner bekannt. Und da steht trotzdem alle. Das war also das Erste, was mir so ein bisschen zu denken gab. Und das, ich habe aber gedacht, also ich lese trotzdem weiter, weil von der Logik her war das für mich also schon fast so, dass ich dachte, kann nicht stimmen. Ich dachte, na gut, okay, wir lesen ein bisschen weiter. Gott sagt, wenn ihr mich an die erste Stelle stellt, will ich euch alles andere hinzugeben. Da dachte ich, das hört sich auch sehr nett an. Also alles andere, dann habe ich überlegt, was das Wort alles heißt. Was es heißen könnte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alles möglicherweise wirklich alles heißt. Das heißt, Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Arbeitsplatz, was, Vollmacht und Autorität, alles eben, wenn wir ihn an die erste Stelle stellen. Dann dachte ich, was heißt denn womöglich an die erste Stelle stellen? Und dann steht da, dass Gott sagt, so betet alle Zeit, sagt Dank in allem für alles, egal wie es euch geht, und freut euch alle Zeit. Und dann dachte ich, betet alle Zeit, wird ja in der Regel übersetzt, betet dreimal täglich. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, warum das alles nicht so richtig funktioniert, weil vielleicht alle Zeit wirklich alle Zeit heißt. Und nicht nur sinngemäß im übertragenen Sinn als Herzenshaltung, symbolisch, oder sonst irgendwie, sondern konkret alle Zeit. Und habe ich gesagt, aber das kann ich mir dann auch wieder nicht so richtig erklären oder vorstellen, weil wie soll denn das alle Zeit, also schon mal die Zeit, von wo ich schlafe, muss ich ja abziehen, weil da kann ich ja gar nicht so beten, jedenfalls nicht bewusst. Aber ich dachte mir, ein Versuch ist es wert. In der Esoterik war ich auch sehr konsequent und habe da, man könnte sagen, so alles, soweit es mir irgend möglich gegeben, um herauszufinden, ob das der Weg der Erlösung, der Sinnsuche, der Erfüllung, der Antwort auf die Fragen nach der menschlichen Existenz bieten konnte. Es gab, es war ein Irrweg, komplett. Das hatte ich inzwischen schon erfahren. Nun dachte ich, vielleicht ist es ja der christliche Glaube, der sich hier als Antwort auf all meine Fragen anbietet und weiterführt. Ich habe gesagt, okay, Gott, dann will ich mal gucken. Du sagst, stell mich an die erste Stelle. Da habe ich mir überlegt, was machst du denn, was kann das bedeuten? Zum Beispiel sonntags in einen Gottesdienst gehen. Dann haben wir auch die Bücher von Billy gelesen, der ist auch empfahl, sich eine Gemeinde zu suchen und mal zu schauen, wie es einem geht, wenn man so mehrere Wochen regelmäßig in Gottesdienst geht, wenn man jeden Tag in der Bibel liest, wenn man jeden Tag betet. Und daraus habe ich gemacht, möglichst alle Zeit. Ich dachte, nachdem ich mich bekehrt hatte, vielleicht habe ich so einen Schalter, wo ich automatisch in Anbetung, Lobpreis und Danksagung bin. Das war aber gar nicht so, sondern es schien eher andersherum zu sein. Wenn ich anfing zu beten, dann kam irgendwas dazwischen, ein Anruf hier irgendwie. Es kam immer so diese Zeiten, wo ich nun wirklich ganz intensiv Gott suchen wollte. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich, und ich konnte auch sonntags überhaupt nicht in den Gottesdienst gehen, weil ich immer gearbeitet habe. Man arbeitet in der Klinik so 80, 100 Stunden die Woche. Und dann war, also sonntags habe ich auch immer gearbeitet, da war also nichts mit Gottesdienst. Das heißt, also ich will das mal für 3 Monate probieren, aber nur dafür, und nur um schon 3 Monate im Gott an die erste Stelle zu stellen oder mich darum zu bemühen, um zu sehen, ob Gottes Wort wahr ist, muss ich mir einen neuen Job suchen. Und ich war in ungewöhnlicher Stellung und unbefristeter Vertrag, so nach 10, 15 Jahren, man wird dann so Oberarzt und dann Chefarzt oder so, das ist also war eigentlich relativ vorgebahnt, könnte man sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, nur eins geht nicht, ich kann sonntags nicht in den Gottesdienst gehen. Also muss ich mir einen neuen Job suchen. Und dann dachte ich mir, dann muss ich mich vielleicht doch niederlassen, was ich auf jeden Fall nie wollte, weil ich immer die Einweisungsdiagnosen gelesen habe von einem niedergelassenen ärztlichen Kollegen. Und die stimmten immer nur so zu 30% circa. Und dann dachte ich mir, also die haben absolut keine Ahnung, mit wem sie da immer vor sich haben. Einen Verdacht auf Blasenentzündung, hat in Wirklichkeit Lungenentzündung und so. Und das ist so relativ normal. Und ich dachte, so einer will ich nie werden. Und dann dachte ich, ja, aber der Vorteil ist, man hat sonntags frei. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, Gott, für dich mache ich das. Weil das ist mir der Spaß wert, so sinngemäß, etwas salopp gesagt. Also, es war mir wirklich wichtig, existenziell wichtig, ich wollte es wirklich wissen. Also habe ich meinen Job gekündigt und habe mir eine Praxis gesucht und habe das Zweite gemacht, was ich nie machen wollte, nämlich Schulden. Schulden waren für mich immer ein Gräuel, das war immer ganz, ganz schrecklich. Also so, und ich musste plötzlich hier 100.000, noch 100.000, noch 100.000, noch 100.000, also viele 100.000 Euros überall unterschreiben. Der Kollege saß da und so, unterhielt sich mit dem Banker übers Golfspiel und meinte, macht nichts, also entspann dich. Ne? Mir stand der Angstschweiß auf der Stirn und ich zitterten die Knie und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Wofür? Also, Gott, ne? Also nur, dass du es weißt, das ist, also ich, ne? Dann habe ich mir gedacht, also das mit dem alle Zeit beten, das klappt automatisch offenbar auch nicht. Ich fange mal mit so alle 10 Minuten an. Ich habe mir dann eine Uhr geholt, die alle 10 Minuten bimmelte. Manche kennen die Geschichte. Und die tickte nun alle 10 Minuten. Und dann habe ich den Herrn 2-3 Minuten gepriesen, gelobt, ihm Dank gesagt. Und dann hatte ich 6-7 Minuten Päuschen. Und zwar vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Das habe ich durchgezogen, man kann sagen zu 50-70%. Jedenfalls mit allem, was ich hatte. Wenn ich alleine war, laut. Und wenn mir jemand gegenüber saß, zum Beispiel ein Patient, leise. Also mehr so innerlich. Aber ich habe mich da dran gehalten, nach Möglichkeit. Und bin morgens, das Erste war, dass wir gebetet haben, dass wir in der Bibel gelesen haben, selbstverständlich. Wir sind auch nicht einmal im Gottesdienst gegangen, weil ich dachte, einmal reicht bestimmt nicht. Also mindestens 2-mal muss schon sein. Also einfach, weil auch so ein Hunger und Durst nach Gottes Wort da war, muss man sagen. Und mittags bin ich da so eine Stunde durch die Stadt gefahren für 5-10 Minuten, dass wir dann auch mittags noch unsere Gebetszeit hatten und auch noch ein bisschen der Bibel lesen konnten. Dann bin ich wieder in die Praxis gefahren. Innerhalb allerkürzester Zeit und erfahrungsgemäß, ich predige es oder hatte ja viele Vorträge in der Republik und erzähle das auch immer so, jeder, der das probiert, mit diesen alle 10 Minuten beten oder sich so eine Uhr holt, und das zu 50-60% mindestens durchhält, erzählt das nach 2-3 Tagen, das muss so eine Zeit sein, das ist interessant, aber es ist reproduzierbar offenkundig, wirklich dramatische Zeichen und Wunder im Leben passieren. Nicht nur ein bisschen besser von irgendwas, sondern es sind erstaunliche Dinge passiert. Also das ist bei uns im Hauskreis so, das ist aber auch überall eigentlich, wo ich dann auch wieder nachfrage, na und wie ist denn und hat das was bewirkt, hat sich was verändert. Ist ganz und gar erstaunlich. Bei mir auch. Also es waren... Es wird, also wir sind ja ein bisschen zeitig. Kurze Illustration: waren wir am Glaubenstag in Stade, das war 2002, und im Gottesdienst sprach, also hörte ich plötzlich eine Stimme: Spende 2000 Euro für die PEC. Das war noch kurz vor der Niederlassung. Nee, da hatte ich mich schon niedergelassen. Und 2000 Euro waren, also da ich ja sowieso kein Geld mehr hatte und auch vorher jetzt nicht so viel, aber es war nun ja alles dann diese Praxis gegangen, hatte ich das und gesagt, da steht einer, aber da stand gar keiner. Und dann dachte ich, naja, wenn du im Gottesdienst bist, ist es möglicherweise Gott, der da spricht. Vor allen Dingen aber war es eine Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Nicht? Das war also so, also ich meine, Jesus, der hat also auch nicht gesagt, bitte werd doch gesund oder so, sondern wenn man in der Bibel liest, der hat gesagt, wie es ist und so ist es. Und so war diese Stimme auch. Also da gab es kein Vertun. Am nächsten Tag habe ich also das wenige, was noch da war, das habe ich dann also gespendet. Also ich glaube doch 300 Euro oder so überhaupt, aber naja, ist egal. Also praktisch nichts. War auch im Grunde genommen vorher ja so ein Monatsgehalt für einen Arzt, also für einen Assistenzarzt damals. Und da für die Pfingst-Europa-Konferenz, da 2003 in Berlin war das. Am nächsten Tag rief das Krankenhaus an, ja, vor 1,5 Jahren, da haben sie ja so und so viel Nachtdienste gemacht und so, jede Woche und so, das wusste ich. Und sie haben aber gar kein Geld dafür gekriegt. Ich dachte, das kann nicht sein, weil ich normalerweise ja meine Belege immer kontrolliert habe. Also wir haben hier so ein paar 1000 Euro, 3.000, 5.000 Euro, haben wir festgestellt, die müssten wir ihnen also die noch erstatten und wohin sollen wir die denn überweisen? Ach, sagte ich, naja, gut, also ich gucke da mal nicht genau hin, ob das stimmt, aber wenn das so ist, dann also habe ich hier eine entsprechende Bankverbindung. Am nächsten Tag rief die Kassenärztliche Vereinigung an und sagte, ja, Elsen, Sie kriegen ja Ihre ganzen Schulungen für Ihre Diabetespatientin. Also ich bin hausärztlicher Internist mit Schwerpunkt Diabetologie in Hamburg. Die kriegen Sie ja noch nicht bezahlt, weil Sie noch nicht genug Patienten haben hier nach ein paar Wochen. Wir haben uns das überlegt, wir wollen Ihnen das doch gerne erstatten. Wir reden von 25.000 Euro. Wohin sollen wir die denn überweisen? Ja, habe ich gesagt, okay. Da wurde mir das schon... Also es fiel mir auf, nicht? Also irgendwas passierte hier, also was Gutes, offenkundig. Und dann am dritten Tag kam ein Pharmavertreter und sagte, ja, wenn ich hier eine Pharmastudie mache, oder helfen für mich, dann damit so eine Pharmastudie, so Phase 2, 3 Studien, so Vergleich von Medikamenten, die auf dem Markt sind. Wir haben hier 400 Prüfzentren in Deutschland. Man hat dann so als Praxis oder als Zentrum 5 Patienten, kriegt da so innerhalb von anderthalb Jahren so 1.500 Euro circa pro Band und Patient. Sagt, ich habe keine Zeit, aber meine Frau, die ist im Mutterschutz, ich kann vielleicht ja so 10, 20 Stunden in der Woche dafür aufbringen und kann das machen. Innerhalb von 2, 3 Wochen hatten wir 90 Patienten. Somit brauchte ich keinen Überbrückungs- oder Existenzgründungskredit. Das fand ich schon mal sehr schön. Und man muss sagen, diese Serie überraschte mich. Ich sagte, Herr, wenn du mal wieder was von mir willst, dann sag Bescheid. Ne? Also... ich bin dabei. Nun, das war so, das ist eines der ersten Highlights. Also passieren noch viele andere Dinge. So Freunde kann man schon, ihr seid so ruhig geworden, ihr seid so friedlich geworden, ihr streitet euch gar nicht mehr so oft oder so. Nicht? Und man merkt das gar nicht, diese Spannung. Und wir hatten eigentlich fast jeden Tag Grundsatzdiskussionen vorher gehabt. Das wurde immer weniger irgendwie. Und dann dachte ich, na ja, vielleicht ist das ja auch so. Wenn wir krank sind, sollen wir zu den Ältesten und Diakonen gehen und für uns beten lassen. Vielleicht gilt das ja auch für Ärzte. Und dann habe ich mal gedacht, na, mal schauen, was passiert, wenn ich hier Gebet anbiete in der Praxis. Ne? Ganz schüchtern am Anfang, weil nicht, dass die mich für verrückt erklären oder so. Und dann habe ich gesagt, wenn dann ein Patient kam und irgendwas wollte, habe ich gesagt, ja, war es jetzt vielleicht auch nicht, aber ich bin ja gläubiger Christ und die Christen, die haben das so mit dem Gebet und beten immer ganz gern und so. Und also was ich könnte Ihnen anbieten, wenn Sie möchten, also wenn es Ihnen recht ist, also ich könnte für Sie beten, wenn Sie möchten. Und dann sagte der andere, ja, machen Sie, ja, so, ne? Und dann habe ich halt gebetet, hier mal, da mal, so ganz vereinzelt. Und nach einer Weile, man sieht sich ja immer wieder, so nach 2, 3 Wochen, übrigens kam dann das Feedback, danke, dass Sie für mich gebetet haben. Übrigens, Sie hatten ja für mich gebetet, es hat mir echt gut getan, also es ging besser oder es wurde sofort gut und so. Also es war sehr ermutigend. Also ja, und doch, könnten Sie noch mal für mich beten und so. Und das fand ich total klasse, dass Sie gebetet haben. Also überhaupt ein Arzt, der betet und so, nicht? Und die Annahme, also auch so fast, oder ich glaube, kein einziger hat sich beschwert darüber. Oder, ja, nee, also nicht über das Gebet, dann, also das mit der Gemeinde, aber das war noch eine andere Geschichte. Also, jedenfalls, nee, also eigentlich durch die Bank positiv, sodass ich mich ermutigt gefühlt habe, mehr zu beten und habe mich auch im Glauben gestärkt gefühlt. So ist es so, das ist so ein, also wie gesagt, Schwerpunkt Diabetologie, also das heißt, also genau genommen Diabeteszentrum ist so, bis ich jetzt das aufgeteilt habe, innerhalb 6, 7 Jahren auch das größte. Es gibt 18 Diabeteszentren in Hamburg, innerhalb von 6, 8 Jahren auf den einzelnen Arzt bezogen. Was ist das größte geworden? Es ist dramatisch gewachsen. Ja, ist wunderbar, wirklich. Der Herr hat das gemacht, also es war eine ganz kleine Praxis mit 4 Mitarbeiterinnen, so eine Hausarztpraxis, so mit knapp 100 Quadratmeter, jetzt haben wir weit über, oder 1000 Quadratmeter mit erweitern, wieder 20 Mitarbeiterinnen, jedes Jahr 4, 5 Neueinstellungen. Das läuft also sehr gut. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass eben das eine sogenannte Diabetes-Schwerpunktpraxis ist. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schulungen nicht budgetiert sind, was für Hausärzte ja immer sonst der limitierende Faktor ist. Da kannst du ja nicht richtig, wie du ja gerne möchtest. Aber hier war das so, dass aufgrund der nicht budgetierten Schulungen ich sehr viel finanziellen Spielraum bekam, also auf Deutsch kam da also viel Knete rein, und man konnte damit natürlich was anfangen, also investieren, ne? in Umbau, in Erweiterung, in neue Arbeitsplätze und so. Und das war also schon ganz, oder das ist noch heute, also wir machen 2000 Schulungen jetzt im Quartal, das ist also auch immer noch ein bisschen größer geworden alles, so eigentlich die Patienten ja so bundesweit betreuen, das ist eigentlich sehr schön. So, nicht? Und es gibt da auch kein Limit beim Herrn. Halleluja. Das ist das Gute bei ihm. Die Fülle ist, die können wir uns immer noch gar nicht vorstellen. Wenn wir denken, jetzt also mehr geht nicht, es geht immer noch mehr beim Herrn. Ne? mehr Freude, ne? Mehr Fülle. Ne? Mehr, na gut, ihr kennt das. Ne? War das denn also so, bei den Diabetikern muss man unterscheiden, in der Regel Typ 1, Typ 2 ganz besonders. Typ 2, das sind die, früher hatte man das Alter so genannt, die also sehr viel mit Übergewicht hatten. Und dann kriegt man irgendwann Diabetes. Und dann war das so, dass ich dann auch dafür gebetet habe, dass sie halt abnehmen. Weil wenn man dann so abnimmt, und das passierte dann, also reihenweise so 20 bis 60 Kilo in 6 Monaten, ohne Jojo-Effekt und ohne Faltenbildung, also wie man sich's nur so vorstellt, auch völlig unabhängig, ob die dann zu den Weight Watchern gegangen sind oder irgendwelche Ernährungen oder Diäten gemacht haben. Also nur bei mir war das nicht so ganz so, klappt das nicht ganz so. Aber bei den anderen eigentlich immer ganz gut. Und so dass ich es mal zusammengezählt habe, so pro Jahr 1,5 Tonnen wurden da abgenommen. Also das ist heute auch noch so. Und damit wurden so circa 200 bis 300 Menschen pro Jahr vom Diabetes frei. Das hat mich natürlich sehr erfreut, die Menschen auch, die dann so kamen. Und stärkte mich weiter im Glauben. Dann kamen die ersten Typ-1-Diabetiker, die eigentlich seit Kindheit und Jugend ja die Bauchspeicheldrüse nach einer Entzündung dann kein Insulin mehr produziert, also immer ihr Leben lang Insulin spritzen müssen. Die brauchten dann kein Insulin mehr. Da konnte das Insulin abgesetzt werden. Ja, genau, dachte ich, meine Güte, ne, das konnte ich gar nicht fassen. Schon gar nicht, dass dann auch Patienten waren, die hatten gar keine Bauchspeicheldrüse mehr, die waren nämlich operativ entfernt worden, den OP-Bericht hatte ich, und die brauchten auch kein Insulin mehr. Ja, das ist wirklich dramatisch. Das muss man so jemandem erstmal erklären, ne? Also, weil das versteht ja erstmal keiner und glaubt auch keiner, und dass das jetzt nur eine Folge vom Gebet sein soll. Und ich hab's auch nicht, ich glaube das eigentlich heute, also auch noch, nur manchmal so. Ne? Also, ich bin immer ganz überrascht über die Wunder, die passieren, denn Gott stellt sich zu seinem Wort. Also insofern konnte ich auch da schon sagen und kann es heute immer wieder bestätigt finden, je mehr, desto mehr, dass Gott sein Wort mit Wundern und Zeichen begleitet und dass sein Wort wirklich wörtlich wahr ist. Zur Nachahmung empfohlen. Dass man dann so, da gibt es aber eigene Predigten drüber, nicht so Schritte aufs Wasser, Glaubensschritte, mal zu gucken, wie weit es geht mit dem Herrn und wer, wenn es wirklich von dir ist, und ich hoffe, ich habe richtig gehört und ich sollte das machen und so. Aber das ist, wie gesagt, noch ein eigenes Thema. Hier war es so, dass die Wunder immer mehr wurden. Und irgendwann passierte das so, dass eine circa 80, das ist jetzt 4 Jahre her, eine circa 80-jährige Dame kam, weinte und so. Und ich sag, was ist denn los? Ja, mein Enkelkind, das ist gerade 4 Wochen alt, in San Francisco auf der neugeborenen Intensivstation, schon vor der Geburt. War klar, dass einen großen Hirntumor, es ist blind, dass es möglicherweise nicht lebensfähig ist. Das hat sich jetzt herausgestellt. Die Ärzte wollen das, die Geräte abschalten. Und wir beten, also sie ist gläubig, so von der Landeskirche, aber trotzdem, also betet also ganz viel. Und hatte also so, ja, aber es passiert einfach nichts. Und meine Tochter auch, die ist gläubig, und also ihr Mann nicht. Aber trotzdem, also uns beten alle und so. Und man sagt, naja, soll ich denn jetzt auch nochmal beten? Also ich meine, wenn so viel gebetet wird, also ob das jetzt von mir, meinte sie, naja, wenn Sie malen, ja, können Sie ruhig, also kann meinetwegen. Und dann habe ich so die Hand bei ihr auf die Schulter gelegt. Und in dem Moment, wo ich das tat, hatte ich den Eindruck, dass so quasi im Universum überall so Schaltstellen geschlossen wurden. Und genau in diesem Moment Gott dieses Mädchen da angerührt hat. Tatsächlich kam die nach 3 Wochen wieder und strahlte und sagte, ja, also Sie können sich das gar nicht vorstellen, der Tumor ist viel kleiner geworden, es fängt an zu sehen, die Geräte sind kann auf eine normale Station verlegt werden, fangen jetzt an mit der Chemotherapie, das wird immer besser. Sollten wir vielleicht nochmal beten? Ja, wir beten nochmal. Und dann, jetzt also nach 4 Jahren, habe ich ein Foto gesehen, das Kind komplett normal aufgewachsen im Kindergarten, nur eine leichte Sehschwäche auf dem linken Auge, Tumor weg. Die Eltern so angerührt, so im Glauben gestärkt, dass sie eine Selbsthilfegruppe da in San Francisco oder Los Angeles, ich wechsle das immer, also jedenfalls gegründet haben für Eltern, die auch so ähnliche Situationen haben, die dann zu ihnen kommen und für sie dann beten. Auch so circa um die 80 Jahre. Älterer Herr kam aus dem Krankenhaus, ich hatte bei ihm Darmkrebs diagnostiziert, fortgeschritten, alles voll, Bauch voll, Lebermetastasen, es war alles ganz schrecklich, hat ihn noch ins Krankenhaus geschickt zur Operation, die haben alles aufgemacht, inklusive Darm, der im OP-Bericht steht, da geht kein Bleistift mehr durch, wieder zugemacht, zum Sterben nach Hause geschickt, wenn, wer weiß, also wenn der Darm, wenn da nicht, nichts mehr durchgeht, dann ist man so nach 3 bis 6 Stunden Platz da und dann ist man tot. Und dann kam er und sagte, ja Mensch, also Herr Elsen, das hat er überhaupt nicht realisiert, ob ich ihm eine Misteltherapie verordnen könnte, so, also weil Chemotherapie, das war alles abgelehnt worden. Und also wenn Ärzte schon so weit sind, dass sie Chemotherapie ablehnen, also ich meine, das war wirklich ja zum Sterben, wie gesagt. Hatten sie ihm aber nicht so gesagt, wie das auch nicht so, leider nicht so ganz selten ist. Und naja, und dann sagte ich, Misteltherapie? Wieso Misteltherapie? War nicht gläubig. Ich sagte, also sie werden jetzt sterben. Und ich würde also an Ihrer Stelle, so als gläubiger Christ, also würde ich empfehlen, dass Sie Ihr Leben jetzt Jesus übergeben, weil den sehen Sie jetzt demnächst. Und dann ist es bestimmt. Und dann ist es bestimmt besser, wenn Sie jetzt ihm Ihr Leben übergeben haben. Ne? Also dann können Sie wenigstens sagen, also noch kurz davor, aber ich habe Ihnen mein Leben übergeben. Ne? Also, und was Gott dann tut, also wenn Sie möchten, kann ich ja für Sie beten. Und er sagt, ja, und wenn Sie meinen, also wenn Sie es so gut, dann also beten Sie halt für mich. Da habe ich mit ihm Lebensübergabe gemacht. Und dann kam er nach 3 Wochen wieder. Strahlte 15 Kilo mehr auf den Rippen und sagte, Herr Elsen, ich wollte mich nochmal bedanken. Vielen Dank fürs Gebet, geht mir richtig gut, Verdauung normal, keine Schmerzen, ist mir alles in Ordnung. 1000 Quadratmeter Garten, Obstbäume, Hecke schneiden, das mache ich alles allein, es ist alles wieder in Ordnung. Habe ich gesagt, wieso? Wie? Ja, wieso, Sie haben doch gebetet. Meine ich, ja, schon, natürlich. Also ich meine, was sonst, ne? Aber also ich meine, habe ihn sofort und dann Ultraschall und Leber, alles noch genauso wie vorher. Ne? Also wir sind ja immer so von Menschen, wenn man das dann sieht, dass da nichts mehr ist, dann kann man es verstehen, dass der Mensch lebt. Aber das war eher noch mehr geworden. Leberwerte noch höher, Tumormarker noch höher, alles. Das hatte sich nichts verändert. Aber er war total fidel und das ging ihm richtig klasse. Also es ist so, ne? Und lief auch so rum. Er war ja nur noch Haut und Knochen und war ja also fast gar nicht mehr gehfähig gewesen, als er das in die Praxis kam. Naja, dann machte er, wie das so ist, er traute dem Frieden nicht so richtig. Denn so 3 Monate erstmal das, was man noch macht, wenn man noch 3 Monate zu leben hat, ne? Also reisen, Verwandte besuchen und nochmal so. Und dann waren aber die 3 Monate um. Und dann kam er wieder, was soll ich jetzt machen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht mal in den Gottesdienst gehen, Danke sagen. Dann kam er mit seiner Familie in den Gottesdienst, das fand ich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und das Ganze ist jetzt 2,5 Jahre her. Seine Familie nicht gläubig, ganz interessant. Und die guckten immer, also es war einfach nicht in die Körper rein. Also ich meine, das versteht man eben auch nicht. Ne? Also vom schulmedizinischen oder vom Verstand, das sprengt uns den Kopf. Aber es war nun auch nicht wegzudiskutieren. Und dann war es jetzt so vor ein paar Wochen, dass er im Sterben war. Interessanterweise, als die Leberwerte besser wurden. Und er war aber in seine Familie eingebettet, also mit 3 Generationen in einem Haus. Und lag dann da. Und ich kam dann da rein und die ganze Familie, ich wusste ja, dass sie nicht gläubig waren. Und so dachte, oder mindestens so schienen, also jedenfalls haben wir nie darüber gesprochen. Und dann dachte ich, das habe ich dann, ja, eigentlich sollte ich jetzt auch beten, weil ich bete ja eigentlich immer. Und dann war das so, dass ich dann nicht gebetet habe, nach Hause gegangen und mich ganz mies damit gefühlt habe. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und habe gesagt, so, ich bete jetzt für Sie. Und dann habe ich für ihn gebetet und sah, dass der Sohn auf die Knie ging, auf dem Fußboden und ebenfalls betete. Ich dachte, meine Güte, was ist hier passiert? Na, wie ist diese Familie angerührt worden durch das Wunder, das Gott in ihrer Mitte getan hat? Das ist also, irgendwie hat sie das eben doch ergriffen, ganz anders, als ich das so eingeschätzt hatte von meinem Menschlichen. Gut, die Zeit läuft so ein bisschen. Also ich könnte jetzt noch viele Heilungszeugnisse erzählen. Es ist so, dass man immer, wenn man denkt, mehr geht nicht, es geht mehr. Dann kam plötzlich das Fernsehen und filmte das dann da bei mir in der Praxis und vom ERF dann, nicht? Und luden mich ein. Und dann durfte ich in einer Live-Talkshow dort für Anrufer beten, so 2-3 Stunden. Sie sagt, da ruft bestimmt keiner nicht. Sie sagt, warten Sie, wir sind doch in 3 Stunden hier. Nein, das glaube ich nicht. Also es hat noch nie, also fing um 10 Uhr abends bis um 1 Uhr haben wir dann da gebetet. Und seither 50 Anrufe, E-Mails pro Tag für Gebetsanliegen. Im Moment ist es so, oder es sind viele Facetten in der Praxis passiert. Nicht? Dann klopfte es an die Tür von einem Sprechzimmer und dann sagte, kann ich hier eigentlich auch mein Leben Jesus übergeben? sagte, ja. Schon, das machen wir auch. Wenn Sie möchten. Ja, meinte sie, so, ich bin jetzt so Mitte 70 und man weiß ja nicht, man wird ja unruhig, man wird ja älter und ich kann ja irgendwann, und ich wollte es noch einmal festmachen und so, ich habe eine Gemeinde, aber es lag mir irgendwie so auf dem Herzen, also wäre schön, wenn Sie für mich beten können. Und jetzt ist es so, bis zu 5 Menschen pro Tag übergeben in der Praxis ihr Leben Jesus. Ja, Halleluja. Das zieht Kreise. Das spricht sich rum. Wenn Menschen gesund werden, wenn Menschen ihr Leben Jesus übergeben, dann ist das nicht nur in den Familien so, sondern dann gehen sie in ihre Städte. Also inzwischen ist es so, also dann kommen, es sind eher so Reisegruppen, die kommen. Ich mache jetzt fast nur noch Gebetssprechstunde, also von morgens um 9 bis abends um 10 so. Je nachdem, dann fahre ich nach Hause, dann kommt die Hauptgebetszeit. Interessant auch, ich kann mich dem Gebet gar nicht entziehen, weil seit 7-8 Jahren sitze ich den ganzen Tag da und ich kann ja nicht sagen, nö, habe ich heute keine Lust. Ne? Also wenn die irgendwie aus Aachen kommen oder da aus Trier oder aus Kulmbach oder Greifswald oder wo sie alle, und es sind immer so 3, 4, 5, 6 Leutchen, dann, naja, ich meine, das ist eine Arztpraxis, ne? Also einer muss dann seine Karte da einlesen. Gibt das allerdings nicht auf Krankenscheine. Also ich meine, das also ist noch keine Abrechnungsziffer, kommt aber bestimmt, da bin ich mir ganz sicher. Denn zum Beispiel bei dem letzten Gesundheitskongress in Kassel hatte ja der AOK-Vorsitzende gesagt, der da auch mit war und sich das mit angeguckt hatte. Also wenn man das hier alles so hört, dann muss man ja meinen, dass das gläubige Christen niedrigere Krankenkassenbeiträge zahlen müssen, sollten. Das finde ich schon mal in die richtige Richtung gedacht. Dann kamen die Gideons und sagten, sag mal, das ist eine so christliche Praxis und so, na, dann vielleicht solltest du mal so ein paar Bibeln hier hinlegen. Und ich dachte, boah, gut, wenn ihr meint, also lass mal so einen Karton da, 40 Stück, sind das ja immer diese Neuen Testamente, Psalme und Sprüche. Die waren aber am nächsten Tag weg. Und dann habe ich gedacht, naja, also irgendwie, entweder hat ja einer geklaut, also nochmal angerufen, dann kannst du nochmal einen Karton, auch wieder nach einem Tag weg. Noch einer, also 120 Bibeln in einer Woche, dachte ich, das kann ich auch nicht so stehen lassen. Also wir brauchen einfach größere Stückzahlen. Dann habe ich gesagt, ja, also 200-300 wäre schon ganz nett. Meinte, nee, das geht nicht, dann musst du hier eintreten, die musst du nämlich bezahlen. Und dann habe ich gesagt, na gut, also eintreten kann ich schon, aber bei diesen ganzen Versammlungen habe ich überhaupt keine Zeit für, also okay, dann mache ich das. Ne? Dann gab das aber in Hamburg irgendwie keine mehr. Also ich habe dann so im 500er-Pack immer bestellt. Ich glaube, ich habe jetzt so knapp 3000 Bibeln persönlich übergeben, weil das war mir dann so ein bisschen zu wenig, da in einem Wartezimmer. Dann habe ich gesagt, hier geht keiner mehr aus der Sprechstunde, der nicht eine Bibel in die Hand kriegt. Und zwar mit der Auflage, auch jeden Tag 2 Seiten darin zu lesen, weil das ist gut für die Gesundheit. Dann habe ich immer, wenn ich das so mitgab, gedacht, das macht bestimmt keiner. Und dann, wie gesagt, man sieht sich wieder. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie, haben Sie das eigentlich gemacht? Mal dran gedacht? So, ich hatte ja gesagt, also so auf jeden Nachttisch und 2 Seiten so pro Tag. Und dann, man soll es nicht glauben, kommen so solche Sprüche wie, ja, also das mit dem Lesen ist schon okay, aber mit den 2 Seiten, da kommt man ja nie im Leben hin. Wenn man da einmal anfängt, man kann ja gar nicht wieder aufhören. Oder der Nächste sagte, sagen Sie, ein Freund von mir, der macht das jetzt. Einmal pro Woche liest er so das Buch durch und seitdem der das macht, geht es ihm ständig besser. Meinen Sie, das würde bei mir auch helfen? Sag ich, ja, probieren Sie es mal. Doch, denk schon, nehmen Sie mal 1, 2 mit und so. Und so hat praktisch jede Bibel eine Geschichte. Innerhalb aller kürzester Zeit, das ist einfach sagenhaft, was mit diesen Büchern immer so passiert. Praktisch jede. Und es wird angenommen. Dann kam ein Patient und meinte, also wissen Sie, Herr Elsen, Sie machen ja so viel mit Seelsorge und Gebet. Eigentlich sollte man das hier christliches Diabeteszentrum, so ein Schild so am Eingang, also wie gesagt, der Eingang ist so 50, 60 Quadratmeter, stehen auch dementsprechend so viele Leute. Übrigens gehen die nach der Sprechstunde gar nicht nach Hause. Wir haben die Wartezeiten jetzt verlängert. Damit so über eine Stunde kann es schon mal werden, damit die mehr Zeit haben in der Bibel. Nein, aber es ist jedenfalls, wenn Sie dann im Sprechzimmer waren, dann stehen die dann am Empfang. Ich sage, wollen Sie nicht mal nach Hause? Der Termin war ja nun, ach ja, ist so nett und so. Ne? Und dann haben wir mal auf die Uhr geguckt, bis zu einer Dreiviertelstunde bleiben die am Empfang stehen da. Ne? So in kleinen Grüppchen und unterhalten sich da. Ich hatte schon überlegt, so mit Kaffee und so, dass man sich da ein bisschen gemütlicher hinsetzt. Oder auch noch Lobpreis oder ein bisschen, ob ja. Also genau genommen ist das auch mehr so ein Evangelisationszentrum, muss man sagen. Also das ist also, jedenfalls sagt er dann, also der Patient, also wir sollten das, also ich sollte das nicht Diabeteszentrum nennen, sondern christliches Diabeteszentrum nehmen. Habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt als christliches Diabeteszentrum nehme, was passiert denn da mit den Moslems und den anderen, da gibt es ja auch viele, das finden dann nachher kommen die nicht mehr oder so. Aber wenn sie meinen, naja, dann nennen wir es halt christliches Diabeteszentrum. Dann hat das, also das so Layout und macht das da so immer sehr schön und so für alle Mitarbeiter, dann mit großen Fotos immer so zu sehen sind, stand also christliches Diabeteszentrum. Seitdem kommen die Moslems wie wild. Also unglaublich viele. Und ich sage ich immer, was wollen Sie denn hier, wieso kommen Sie denn, es ist doch christlich hier. Und dann kommen solche Antworten wie, ja, natürlich, aber ich meine, das ist doch nicht so wichtig. Wichtig ist doch, dass Sie überhaupt ein gläubiger Arzt sind. Hier ist es ja, ich meine, damit können wir ja leben. Aber was wir nicht verstehen, ist, dass sich hier alle gläubige Christen, die Kirchen aber so leer sind. Das haben wir nämlich schon bemerkt. Und dass man ohne Gott nicht leben kann, das haben die wohl hier in Deutschland oder in Europa noch gar nicht verstanden. Also wir als Moslems wissen das, dass das natürlich erstmal eine Annäherung ist und dass man da die Teilfragen jetzt nicht so an der Oberfläche Rat hat, als Moslem insbesondere, das kann ja sein. Aber auf jeden Fall haben die sich sofort extrem angesprochen. Ich bin so froh, dass bei Ihnen jetzt ein Kreuz im Sprechzimmer hängt. Und kommen also wirklich, und ich darf auch dann teilweise für Sie beten. Das nehmen Sie auch an. Ne? Also es der Hunger und Durst ist groß. Der ist so groß nach Gottes Wort, dass es die Türen sind viel offener, als wir uns das so denken. Das ist auch so, Schritt auf dem Wasser. Mal gucken, was der Nachbar sagt, wenn ich ihn zur nächsten Fasten- und Gebetsfreizeit mitnehme. Und er hat, wie geschehen, übergibt sie ihr Leben Jesus. Also, ich habe gesagt, das ist mir alles natürlich noch lange nicht genug, aber es ist auch hier in die richtige Richtung. Es ist schon mal ein Schritt. Es ist gesagt, also ich bin da so heiß drauf, zu schauen, was mit Gott möglich ist. Wie gesagt, unser Arbeitstag, also insgesamt unser Tag, so sind so 16 Stunden circa. Von morgens, das erste ist, wir segnen die Kinder, die Familie, wir beten. Dann stehen wir auf, dann geht das dann langsam, also die Kinder werden fertig gemacht, ich gehe in die Praxis. Zwischendurch läuft eine CD, die läuft also von die, wer sie kennt, Gesundheit, ein Geschenk Gottes, das sind so nur Heilungsstellen aus der Bibel, die aneinandergereiht laufen, Tag und Nacht bei uns im Schlafzimmer seit 7, 8 Jahren. Ich setze mich dahin, bete also von morgens bis abends. Dann komme ich so, jetzt habe ich eine neue Gebetssprechstunde mit prophetischem Team eingerichtet, so Montagabends 8 Uhr bis 10 Uhr, weil ich dachte, die können, also in der Gemeinde ist jetzt da nicht so viel, dann sind so 20, 30, wir machen das schon seit 6, 7 Jahren, dann machen wir das in der Praxis mit Teams, Zweierteams und machen dann eine neue Sprechstunde auf. Und wenn ich dann nach Hause komme, mache ich die Buchführung, wecke meine Frau, die inzwischen mit den Kindern eingeschlafen ist, und unsere circa einstündige Hauptgebetszeit fängt an. Danach ist eigentlich auch nicht mehr viel Zeit, dann geht man halt in die Eier und guckt, dass man auch so ein bisschen Schlaf bekommt. Und wenn Leute sagen, ja Mensch, warum machst du denn so viel, oder das ist doch viel zu viel, dann kann ich sagen, ich bin abends fitter als morgens. Weil Gebet bringt es halt total. Und ich möchte eigentlich alle 2 Wochen hören, dass sich bei mir was verändert. Dass andere sagen, Mensch, hast du dich wieder verändert? Das will ich nicht einmal im Jahr hören, sondern das will ich alle 2 Wochen hören. Und es muss überprüfbar sein. Und ich danke jetzt schon Gott dafür, dass es morgen mit mir besser sein wird als heute. Es kann nicht so bleiben. Gott ist immer dynamisch, ist immer kreativ. Er hat immer mehr für uns. Und wir sind es allerdings, die ihn darum bitten müssen. Und wir dürfen es uns auch nicht rauben lassen. Und sagen wir mal, mit diesem Hunger und Durst kann es gar nicht, das kann gar nicht groß genug in unseren Herzen sein. Wenn es denn so ist, werden wir Wunder und Zeichen sehen. Wir werden Reich Gottes hier bauen, weil es kann ja gar nicht anders sein, weil es steht in Gottes Wort ist ewig wahr, und er stellt sich dazu und begleitet sein Wort mit Wundern und Zeichen. Und wenn die Menschen um uns herum sehen, dass wenn wir den Kranken die Hände auflegen, sie gesund werden, wenn unser Schatten die Kranken gesund macht, wenn wir die Toten aufwecken, die Dämonen austreiben, wenn wir einfach sehen, Gottes Reich ist hier auf Erden angebrochen, dann gibt es kein Halten mehr. Weswegen wir eben auch anbauen, jetzt da möglicherweise Alpha-Kurse oder so Glaubensgrundkurse anbieten in der Praxis, also im Zentrum, Evangelisationszentrum, christliches Zentrum. Die Salbung ist da so stark im Sprechzimmer, dass manche Menschen, das ist nicht übertrieben, die kommen durch die Tür und gehen auf die Knie und die Tränen laufen und sie bekehren sich spontan. Das ist schon zigmal passiert, denn die Salbung ist da so stark, denn mein Kollege, dann hat Gott gesagt, mal wieder, ich sollte mal wieder neu bauen. Ich sagte, ich gucke dir diese Kontostände an, ne? Aber der kennt sie, also sagt, ich schicke dir einen Kollegen, aber der wird nicht gläubig sein, es wird eine Hausarztpraxis sein. Genauso war es, genauso ist passiert, ich habe einen Kollegen, der ist nicht gläubig, und dann sitzt er also daneben im Nachbarsprechzimmer, das ganze Wartezimmer voll, nee, wir wollen zu Herrn Elsen, weil der betet und wir sind fürs Gebet hier. Und dann irgendwann ist ihm so ein bisschen der Kram, also, ja, beten, das kann ich auch. Ne? Also er ist sowieso immer dabei beim Gebet, weil er die Atmosphäre so mag. Und wenn wir beten viel für ihn, wir beten für ihn an. Er hat sein Leben noch nicht Jesus übergeben, aber er ist eben ist ganz heiß auf diese Gebetsatmosphäre und auf das Wort Gottes. Was übrigens, diese CD läuft auch bei uns im Sprechzimmer, seitdem ist es da sehr viel heller geworden auch nochmal. Also da, wo das Gotteswort gesprochen wird, vertreibt halt das Licht die Dunkelheit. Das ist das Schwert, das Wort Gottes, was heißt, Licht und Finsternis scheidet. Das muss man ganz klar sagen. So ist es also so, dass er dann sagte, ja, beten kann ich auch. Und dann kam nach 3 Wochen zu mir und sagte, ja, dein Kollege, der betet ja vollmächtig. Am nächsten Tag habe ich nur noch halb so viel Insulin gebraucht. Ich sage, wie? Ja, so, doch, doch. Und dann bin ich zu ihm und sagte, weißt du nicht, dass du sehr vollmächtig betest? Ich meinte, nee. Doch, meine ich, sie hat mir das hier erzählt und gezeigt und so die ganzen Werte. Nur, dass wir uns richtig verstehen, dass da auf dem Boden Jesu Christi ist. Ist eben ja noch gar nicht so geläufig, nicht? Und er hat schon viel zum Lesen gekriegt und ist so da auf dem Weg. Aber es ist einfach so, dass in den Räumen der Geist Gottes eben so stark ist, dass zum Beispiel so viele kommen so depressiv oder deprimiert da an. Also das ist nach einer Weile und jetzt eigentlich inzwischen fast gar nicht mehr. Also sie sind alle so fröhlich geworden, die Patienten. Also sie sind alle eigentlich gut drauf. Lachen, sagen sie, also hier, ich habe noch nie eine Praxis gesehen, wo so viel gelacht wird. Es ist so, ich suchte einen Arzt, ich fand eine Familie, es ist ein ganz anderer Umgangston. Etliche der Mitarbeiterinnen haben sich bekehrt, andere sind es nicht. Ne? Die sagen, hätten sie mir mal sagen können, dass ich in einer christlichen Praxis arbeite, ich bin schon seit 2 Jahren hier, ich wusste davon noch gar nichts. Gibt es auch, ne? Also aber Gott stellt sich sein Team auch zusammen, da gibt es so ein bisschen so Veränderungen manchmal dann und wann, aber es ist eben so, dass es eigentlich immer schöner wird. Und immer mehr Frucht bringt. Das zeigt sich zum Beispiel, dass die Anrufe um Gebetsanliegen jetzt zum Beispiel aus den Niederlanden kamen. Ja, woher wissen Sie das? Ja, eine Freundin aus Luxemburg hat mir das gesagt und dann hat sie mir ja ihre CD genannt. Eine CD, die habe ich meiner Ansgar-Predigt in der Gemeinde bei Wolfram Kopfermann da in Hamburg gehalten. Die hat Gott so gesegnet, dass die ist viel hundertfach in der ganzen Republik unterwegs, das Predigtthema in den USA geworden, ganz spannend. Und Gebetserhörung für einen Kollegen aus Heidelberg, der sich dort niederlassen wollte. Und dann, als er Vater aber eine Bestätigung bekommen kann, diese CD bekam, daraufhin sich niedergelassen hat, daraufhin angefangen hat, für Kranke zu beten. Und wir beten immer füreinander, so alle 2-3 Wochen telefonieren, wir gucken mal, wie das so geworden ist mit seiner Niederlassung. Er hatte am Anfang viel finanzielle Sorgen, hat sich alles gelegt inzwischen. Und dann fingen die ersten Wunder bei ihm an. Dass einer, der eigentlich zum Sterben nach Hause geschickt war und Leberversagen, Aszites, Wasser im Bauch, fing gebetet, am nächsten Tag war das Wasser weg, die Leber funktioniert, normalisiert, er kommt wieder in die Praxis und steht auf. Sagt er, das ist die Ermutigung, die wir brauchen, um zu sehen, es passiert was, wenn wir Kranken die Hände auflegen. Ich möchte euch das mitgeben, weil ich denke, wir sind jetzt hier so ein bisschen irgendwo kurz vorm Mittag, dass ihr euch bitte, bitte, bitte mehr ausstreckt, da bete ich direkt nochmal dafür. Himmlischer Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen von hier, dass du hast jeden Einzelnen hier handverlesen hergeschickt, Herr, dass du die Herzen so aufmachst, dass wirklich dir deine Salbung und dein Segen so in die Herzen strömt, dass du so viel Heilung, Wiederherstellung schenkst, dass so viel Neues anbricht, so viel neue Impulse und Anregungen und Visionen und Ermutigung entsteht, Herr, dass wirklich dein Reich mit Kraft, mit Macht kommt, Herr, dass es anbricht, Herr, dass hier jeder hier so gesegnet ist, dass Wunder und Zeichen folgen bei allem, was sie tun, dass meine Geschwister wachsen jeden Tag mehr von dir, Herr. Die Fülle bete ich herab vom Himmel her für jeden Einzelnen hier. Vater, dass du dich verherrlichst, Herr. Dir zur Ehre soll es geschehen, Vater. Halleluja. Amen. Amen. So wie eben angesprochen, wollen wir noch eine kleine Gebetszeit jetzt für Kranke oder sagen wir mal so. Ich denke mal, jeder hat ja was. Oder viele, manche sind ja topfit. Ja, bitte.
Also mir hat der Heilige Geist halt, wenn du noch angefangen hast, gesagt, geh davor, ich habe was für dich. Und ich bin krank, ich soll aber auch nicht sagen, was es ist. Er soll einfach für mich beten. Gott möchte mir was mitgeben, aber... Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt gehorsam und gehe vor, auch wenn ich mich zum Deppen mache.
Ganz sicher nicht. Im Gegenteil. Gut. Ich würde es sagen, weil ich denke mal, dieses Bedürfnis ist bei vielen da, oder könnte ja sein, setzt euch, ihr sitzt ja in den Reihen, so hin, dass die gebeten möchten, die Hände hochnehmen und den Nachbarn die Hände auf die Schultern legen. Lass uns das so machen. Ich denke, sonst, wenn alle einzeln nach vorne kommen, würden wir morgen Mittag fertig werden. Ja, bitte. Ne? Und die Nachbarn bitte die Hände auf die Schultern legen. Das mal für dich. So, ich bete jetzt mal. Herr, ich setze jetzt die Salbung für Heilung frei in diesem Raum und bitte dich, Heiliger Geist, dass du hier durch die Reihen gehst und die Menschen anrührst, dass du dich durch die Reihen bewegst, jedem das gibst, was er braucht, an Wiederherstellung, an Heilung, an Körper, Geist und Seele. Verletzungen des Herzens werden geheilt. Ich sehe Herzen, die geheilt werden. Ich sehe Herzen, wo die getröstet werden, wo Tränen getrocknet werden und wo Flecken vorher gewesen sind, die jetzt so abgewischt und abgewaschen werden. Goldene Herzen. Vater, ich danke dir, dass du Herzen heilst. Ja. Dass du seelischen Schmerz nimmst. Dass du Freude freisetzt. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Knie. Ich würde das, was du gesagt hast, aber ich habe eben ein Knie gesehen. Knie werden angerührt. Rechter Arm, Ellbogen. Halt Gott jetzt. Halleluja, halleluja. Mehr von dir, Herr. Leber oder Milz. Innere Organe. Leber oder Milz, sag ich da. Und auch rheumatische Beschwerden in den Gelenken. Bewegung. Guckt nach, wen es betrifft, ob Bewegungen besser werden in Ellbogen und Schultergelenken speziell. Vielleicht auch in den Fingern, Hände. Halleluja. Ja. Danke. Mehr von dir. Mit Augen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich hier so gezielt für die Organe bete und also nicht im Einzelnen. Aber ich sehe irgendwo da hinten, kann irgendwas ist, ob das Kurzsichtigkeit, Starr oder Glaukom ist. Linkes, rechte Auge wird angerührt. Aber bam, ja. Es ist Veränderung passieren in diesem Land. Amen. Wer möchte, kann noch vielleicht einen Moment in der Atmosphäre bleiben. Ansonsten möchte ich hier weitergehen, damit wir so ein bisschen den Übergang bekommen. Ich denke, dass der Herr hier etliche Menschen angerührt hat. Ja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja, so lass uns alle ermutigt von dieser Stelle gehen, Herr. Und der Tag ist noch nicht um. Deiner, ich komme, Herr. Amen. Ich denke, so für diesen Moment würde ich das so.